Ihr erinnert euch, wir haben angefangen mit der Stelle von Markus, wo Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot, das erste Gebot. Und Jesus sagte, das erste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Amen. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese, sagt Jesus, ist kein anderes Gebot. Er bündelte diese beiden Aussagen in einem Gebot zusammen. Und das ist Liebe. Ja, und wir wissen, es gibt so viele Aussagen in der Schrift. Paulus sagt zum Beispiel, das Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in Liebe. Wer liebt, erfüllt das Gesetz. Ganz starke Aussagen. Und wir haben auch uns angesehen und das veranschaulicht, dass dieses erste Gebot ausgedrückt wird schon im Kreuz. Da gibt es die vertikale Liebe und die horizontale Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und in dem Kreuz wird tatsächlich Liebe in Vollkommenheit zum Ausdruck gebracht. Und heute möchte ich noch ein Stück weitergehen und das damit abschließen, das Thema. Nicht, dass wir der Liebe entwachsen, aber einfach von diesen Impulsen, die wir in diesem Sommer gegeben haben zu diesem Thema. Und ich nenne es der höhere Weg. Das ist Liebe, der höhere Weg. Und ich möchte mit euch anfangen, die Magna Charta göttlicher Liebe anzusehen. Und was könnte das sein, die Magna Charta göttlicher Liebe im Neuen Testament? Natürlich 1. Korinther 13. Und das ist unser Ausgangspunkt. Und ich habe Christine gebeten, einfach uns die ersten Verse vorzulesen. Möchtest du einfach kommen, hier vorne uns das nochmal in Erinnerung rufen? Diese starken, aussagekräftigen Worte, die Paulus dort im Korintherbrief sagt.
Die Liebe als die höchste Geistesgabe. Wenn ich mit Menschen mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe Gottes in mir ist langmütig und freundlich. Die Liebe Gottes in mir eifert nicht. Die Liebe Gottes in mir treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Die Liebe Gottes in mir stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe Gottes in mir lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe Gottes in mir freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Die Liebe Gottes in mir verträgt alles, sie glaubt alles. Die Liebe Gottes in mir hofft alles und sie hält allem Stand, sie duldet alles.
Ja, was für starke Aussagen, was wir da gerade gehört haben. Es ist immer wieder gut, sich das vor Augen zu führen, beziehungsweise das sich anzuhören, sich bewusst zu machen. Das ist wirklich, würde ich mal sagen, die Magna Charta der göttlichen Liebe, das Grundgesetz der Liebe Gottes. Und das ist unser Ausgangspunkt, das ist das, wie Gott Liebe versteht und wie er auch das selbst praktiziert hat und was in Jesus, in dem Leben von Jesus deutlich wurde. Und wir müssen natürlich sehen, dass diese Briefe im Neuen Testament, die wurden nicht in Kapiteln geschrieben, sondern die wurden als zusammenhängender Text geschrieben. Und ich möchte euch zu diesem Text oder zu dem Vers davor, was man leicht übersehen kann in dem Zusammenhang, dort nochmal hinführen, nämlich in Kapitel 12, Vers 31. Das gehört auch dazu. Also wie gesagt, Paulus hat nicht in Kapiteln gedacht, sondern er hat einen Brief geschrieben, so wie du auch einen Brief schreiben würdest und nicht einfach nur dann Kapitel 1, 2 das einteilen würdest. Das ist nur später gemacht worden zu unserer Hilfe, damit wir uns besser zurechtfinden. Aber hier steht im 1. Korinther 12, 31, da steht, eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und jetzt schließt sich der Text an, den wir gerade gehört haben. Und warum erwähne ich das? Hier sehen wir, dass Paulus diese Liebe, von der wir gehört haben, diese Art göttlicher Liebe, nicht als ein Gebot bezeichnet, sondern als einen Weg. Ja, er sagt, er ich zeige euch einen noch höheren, größeren Weg, einen Weg darüber hinaus. Er sagte nicht, ich zeige euch ein noch größeres Gebot, so wie Jesus das mit dem Schriftgelehrten sich unterhielt. Er sagte, ich zeige euch einen Weg darüber hinaus. Und das ist interessant, weil ein Weg spricht natürlich von einem Prozess. Und das spricht von unserem Leben als Nachfolger von Jesus. Wir sind und bleiben Lernende bis zum letzten Atemzug. Wir werden in diesem Prozess, ihm ähnlicher zu werden, diesem Anspruch gerecht zu werden, täglich zunehmen. Das ist so gedacht. Und interessant ist ja, und das haben wir uns ja auch angesehen, wo wir uns mit der Apostelgeschichte beschäftigt haben, die Jünger, die ersten Christen wurden ja als die bezeichnet, die des Weges sind. Das wissen wir. Das heißt, Liebe ist nicht nur ein Gebot, dass Gott sagt, du musst jetzt lieben deinen Nächsten, sondern Liebe ist vielmehr ein Lebensprinzip. Etwas, was wir leben, während wir des Weges sind. Und er nennt es hier an dieser Stelle den höheren Weg. Was Jesus als das größte Gebot bezeichnete, nennt Paulus also den höheren Weg. Auch ganz interessant. Und hier lohnt es sich einmal dieses Wort uns nochmal ansehen für höhere. Und das ist dieses Wort Hyperbale. Und Hyperbale bedeutet über alle Maßen, weit höher. Was es eigentlich hier ausdrückt ist, was wir hier merken, ist, dass Liebe bringt uns immer auf eine höhere Ebene. Das ist das, was Paulus hier den Korinther vermitteln will. Er sagt, es ist stark, dass ihr prophezeit, dass ihr den Geistesgaben zunehmt und wächst. Macht mehr, hört nicht auf damit. Aber wenn ihr auf eine wirklich hohe geistliche Ebene kommen wollt, dann fangt an, einander zu lieben. Geht diesen Weg, diesen höheren Weg. Und was auch anders ausgedrückt, was es heißt, ist, wer liebt, bewegt sich auf die himmlische Ebene und wird den Himmel auf Erden erfahren. Das ist genau das. Wenn wir Liebe zeigen, wenn wir einander lieben, dann gehen wir auf den höheren Weg und bringen damit den Himmel auf die Erde. Und es ist wirklich so, wenn wir das praktizieren, was in 1. Korinther 13 steht, was uns Christine vorgelesen hat in den ersten Versen, wenn wir so leben, dann können wir eigentlich nie falsch liegen. Liebe macht keinen Fehler. Und jetzt ist die Frage natürlich, dass jeder von uns mehr lieben sollte, ist wohl jedem von uns sehr klar. Also mir ist es zumindest bewusst, ja, dass ich da oftmals oder wie immer an diesen höheren Weg noch nicht so rankomme. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr sagt, ach, da bin ich längst, ich bin da immer oben auf dem himmlischen Weg, auf dem höheren Weg. Ja, wenn du da bist, dann kannst du mir gerne helfen, auch sagen, was du da tust. Aber Tatsache ist, ja, wir wissen, das ist der höhere Weg. Die Frage nur ist, wie kommen wir dorthin? Wie schaffen wir das? Und das soll uns im weiteren Verlauf noch ein bisschen auch beschäftigen. Also quasi der hohe Weg zum höheren Weg, weil es gibt auch einen höheren Weg, um auf diesen höheren Weg zu kommen. Weil um auf den hohen Weg zu gelangen, muss man eben tatsächlich höher kommen. Und dieses Wort eben Hyperbale wird abgeleitet von diesem Wort Hyperballo. Und dieses Wort Hyperballo ist ein interessantes Wort, weil das war ein Wort, was in den antiken Griechenland gebraucht wurde als ein Begriff für eine Sportart. Sie waren sehr sportlich betätigt, die Griechen der Antike. Ihr wisst, Olympische Spiele und so weiter, das Fest zu Ehren der Gottheiten. Das ist angelehnt an griechische Wettkämpfe und Hyperballo bedeutete, einen Gegenstand zu werfen, einen Ball oder einen Gegenstand zu werfen und zwar über das Ziel hinaus. Wer ihn weiter als die anderen werfen konnte, der war der Gewinner in dieser Sportart. Und dieses Wort, das haben wir uns, wenn ihr euch erinnert, auch immer wieder angesehen. Das ist uns immer wieder begegnet, als wir uns mit dem Epheserbrief beschäftigt hatten. Der Epheserbrief, der wird ja als der Hyperbrief bezeichnet. Warum? Weil dieses Wort Hyper, über, sehr oft gebraucht wird von Paulus. Und der Epheserbrief, der ist ja eigentlich thematisch etwas, wo es um das überfließende, überfließende Leben in Christus geht. Das ist die Thematik dieses Briefes. Wie wir in Christus leben können. Und zwar nicht auf Sparflamme, sondern so richtig im Übermaß. Weil das ist das, so wie Gott es möchte. Und darum heißt es im Epheserbrief, ist die Rede von der Hyperballokraft, von der Hyperballo-Gnade und auch von der Hyperballo-Liebe. Das sind alles Dinge, die aus dem Epheserbrief kommen, verbunden mit dem Wort Hyperballo. Das ist das gleiche Wort hier eben ist, wie in dem Vers 1. Korinther 12, 31, bevor es dann in das Hohelied der Liebe geht. Er hat uns also nicht nur einen, möchte ich einmal so ausdrücken, einen Hyperbole-Weg gezeigt, also einen höheren Weg, sondern er hat uns dafür auch Hyperballo-Fähigkeiten gegeben. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wir werden niemals diesen höheren Weg wirklich ausleben können, wenn wir nicht in gleicher Weise oder dementsprechend die Hyperballo-Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat in Christus, für uns in Anspruch nehmen. Hier möchte ich eine weitere Stelle nennen, und da wollen wir uns ein bisschen mit beschäftigen, ausgehend von dieser Stelle, weil diese Stelle zeigt uns sehr deutlich, wie wir diesen hohen Weg ausleben können, wie wir ihn gehen können. Und ich möchte mit euch in 1. Johannes Kapitel 4 die Verse 16 und 17 kurz ansehen. Ich möchte das vorlesen. Hier heißt es, hier sagt Johannes den Gläubigen, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und dann heißt es hier in Vers 17, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden. Also in diesen beiden Versen wird uns gesagt, wie wir die Liebe auf ein Hochhöchstmaß bringen können. Er sagt, die Liebe wird vollendet, wenn ihr tut, was ich euch gerade gesagt habe. In Vers 16 haben wir das ja gelesen. Und zwar, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, denn Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm. Und hier möchte ich ganz kurz hier einige Dinge sagen, was wir tun können oder was die Schlüssel sind, die entscheidenden Dinge sind in unserem Leben. Wenn wir darin leben, wenn wir das ausleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir diesen höheren Weg ausleben, bestreiten können. Nummer eins, wir werden vollendet in der Liebe, indem wir, und das hat der Vers hier, hat Johannes gesagt, indem wir erkennen. Er hat gesagt, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Und das erinnert einen sofort an den Vers, der einige Zeile vorher steht, nämlich in Vers 8, wo es heißt, ganz wichtige Aussage, wenn wir über die Liebe Gottes sprechen, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das bedeutet, der Mangel an Liebe in unserem Leben hat eine Ursache. Und der liegt vor allem darin, dass wir nicht erkannt haben, wer Gott ist. Denn Gott ist Liebe. Das ist das, was wir hier nehmen. Ja? Und hier möchte ich euch wieder gerne ein bisschen griechischen Geschmack hier geben, etwas Griechisches servieren. Und zwar dieses Wort erkennen ist auch sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt, dieses Wort Gnosko. Weil dieses Wort erkennen bedeutet nicht, dass man irgendwie nur etwas mit seinen natürlichen Augen wahrnimmt. Es heißt, er redet nicht nur darum, dass man Gott erkennt, bedeutet, ich habe jetzt neue Erkenntnis, ich habe jetzt Wissen über Gott, ich habe mir ein Buch gelesen über Gott und jetzt weiß ich, wie Gott ist, sondern Gnosko, Erkenntnis, Erkennen, wenn die Bibel über Erkennen redet, dann spricht sie von diesem Offenbarungswissen, von dieser Offenbarung, von dem, was der Geist Gottes einen mitteilt und zeigt von Gott. Also das bedeutet, wenn wir nicht lieben, haben wir noch keine Offenbarung seiner Liebe gehabt in unserem Leben. Und ich glaube, das ist so treffend. Ich habe immer wieder gemerkt, wenn Christen Probleme haben, die Liebe Gottes oder zu lieben, dann haben sie wahrscheinlich noch nie die Liebe Gottes selbst erkannt für sich oder auch sogar erfahren. Und das ist auch etwas sehr Wichtiges, weil dieses Wort Gnosko schließt ein, dass man etwas erkennt von Angesicht zu Angesicht, eine Erfahrung macht, dass man nicht nur etwas über Gott hört, erfährt, sondern dass man Gott selbst begegnet. Und interessant ist auch, dass dieses Wort in der hebräischen Sprache das Gegenstück ist, oder dieses Wort erkennen ist eigentlich ein jüdisches Idiom, also ein Begriff, der gebraucht wird, um die intimste Vereinigung von Mann und Frau zu beschreiben. Also wenn Mann und Frau sich intim vereinigen, körperlich vereinigen, dann redet die Bibel davon, nennt das Erkennen. Zum Beispiel, Adam erkannte Eva und sie zeugten Kain, heißt es heute im ersten Buch Mose. Also das heißt hier, dieses Erkennen ist ein Hinweis, dass wir eine Gottesbegegnung haben. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die an Jesus glauben, die Jesus bezeugen würden, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, aber ihr Leben lang noch nie wirklich eine Begegnung mit diesem Gott hatten. Und wenn das fehlt, dann kann ich dir sagen, dann fehlt auch die Fähigkeit zu lieben, ganz klar. Also, um auf dem hohen Weg, um diesen hohen Weg zu leben, braucht es eine persönliche Begegnung mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und das ist so wichtig und das kann man nicht machen. Man kann es nur begehren, man kann es nur sich wünschen und es suchen und sagen, Gott, begegne mir. Und das Schöne ist, er möchte uns begegnen. Er ist nicht der Gott, der versteckt mit uns spielt, der sich vor uns verbirgt und sich nicht finden lässt. Und er hat gesagt, das sagt uns das Neue Testament, Gott möchte, dass wir, hat uns geschaffen, dass wir ihn suchen und ihn finden mögen. Das heißt, er möchte, dass wir ihn finden. Und nicht nur als eine Idee, nicht nur als Worte, sondern als der, der er ist, als den lebendigen Gott. Zweitens, was wir hier im ersten Johannesbrief lesen, ist, wir werden vollendet, also wir werden vollkommen gemacht in der Liebe, heißt es. Wir werden vollendet in der Liebe, indem wir glauben. Erinnert euch, Johannes hatte ja gesagt, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Und hier kommen wir zu etwas sehr Interessantem. Es wird dir auffallen, wenn du das Neue Testament liest, und auch das Alte Testament, da sehen wir das Gleiche, aber noch viel stärker im Neuen Testament. Wenn von Liebe die Rede ist, steht das sehr häufig im Zusammenhang mit einem anderen Wort, und das ist Glauben. Glauben und Liebe, das sind zwei Worte, die gehören untrennbar zueinander. Man kann sie tatsächlich gar nicht voneinander trennen. Sie sind wie ein Ehepaar, wie Ehepartner. Und wenn ein Ehepartner getrennte Wege gehen, dann weißt du, da ist irgendetwas im Argen. Das sollte nicht so sein. Aber solange sie zusammenbleiben, so ist es gedacht, das ist gesund und das ist richtig so. Und so ist es auch mit Glauben und Liebe. Wenn solange Glauben und Liebe zusammen sind, bilden sie ein unschlagbares Paar. Und weil der hohe Weg der Liebe ein übernatürlicher Weg ist, es ist wirklich ein übernatürlicher Weg. Wer behauptet, dass 1. Korinther 13 ganz toll, wenn man sich nur anstrengt und wenn man sich Mühe gibt, auszuleben sei, ich sage dir, diese Person, die wird bald sehr ernüchtert werden, weil das wird geprüft werden. Das ist ein hoher Anspruch, das macht man nicht so locker. Weil der hohe Weg der Liebe ein übernatürlicher Weg ist, werden wir diesen nur im festen Glauben an seine übernatürliche Befähigung auch gehen können. Und das lesen wir immer wieder. Zum Beispiel sagt Paulus zu den Thessalonichern in 2. Thessalonicher 1, Vers 3, da heißt es, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder und Schwestern natürlich auch, klar, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Das heißt, wenn der Glaube wächst, wird automatisch auch die Liebe zunehmen. Echter Glaube wird immer zu mehr Liebe führen. Ja, manchmal denkt man, ja, der hat Glaube, ich habe Liebe und der ist so lieblos. Er hat zwar Glauben, aber ist so lieblos, dann hat er nicht den echten Glauben. Weil wenn er wirklich glauben würde, würde die Liebe zunehmen. In einer Atmosphäre gesunden Glaubens kann Liebe bestens gedeihen. Warum ist das so? Weil wir uns im Glauben auf den Ursprung der Liebe ausrichten, der ist Gott selbst. Gott ist Liebe und das ist die Power, die wir haben. Das ist die Kraft. Der Glaube, der die Welt überwindet. Der Glaube, der die größten Widerstände überwindet und sagt, Gott, ich glaube, ich halte an dir fest. Und wenn du Gott festhältst, hältst du wahre Liebe fest. Und dieser Glaube ist es, der uns befähigt, der uns die Fähigkeit gibt, immer wieder zu vergeben, immer wieder aufzustehen, immer wieder aus unserer Selbstmitleidskrise hinauszutreten, immer zu sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um jemand anders. Ich bin so verletzt worden, aber ich lasse mich nicht von meinen Verletzungen definieren und bestimmen. Ich stehe wieder auf. Das tust du nur, wenn da gesunder Glaube ist. Und deswegen ist es so wichtig, die Botschaft des Glaubens ist so wichtig, wenn wir über die Liebe sprechen. Liebe ist, wissen wir ja, mehr als Emotion, mehr als ein Gefühl. Und deswegen auch in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, das Problem ist, ganz deutlich in unserer Gesellschaft zu sehen, je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, je mehr der Glaube an Gott abnimmt, desto selbstliebender werden wir, ganz klar, weil der Fokus falsch ist, weil die Ausrichtung falsch ist. Und die Lösung unserer Zeit, unserer Gesellschaft, unserer ich-verliebten Gesellschaft ist die Hinwendung an den Gott, der Liebe ist. Da liegt die Power. Dann stehen wir auf, dann vergeben wir immer wieder, dann sind wir bereit, Leute loszulassen. Dann können wir sagen, ach, dieses Wort, das war jetzt richtig verletzend gemeint, aber ich schaue auf den Herrn.
Ja.
Und ich vergebe und ich glaube nicht, ich glaube das Beste an die Person, das war alles nicht so, und so weiter und so fort. Alles diese ganzen praktischen Dinge, die man da nennen könnte. Ja, und es das heißt ja auch, und das wäre der nächste Vers gewesen in 1. Korinther 13, Vers 8, da steht, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Die größte aber von ihnen ist die Liebe, wissen wir. Die größte ist die Liebe, aber sie ist nicht die einzige. Wir brauchen Glaube, Hoffnung zu der Liebe hin. Drittens, wir werden vollendet, sagt Johannes hier in diesen Versen, die wir gelesen haben, in 1. Johannes 4, wir werden vollendet in der Liebe, indem wir bleiben. Dieses Wort bleiben ist so wichtig. Und natürlich, wenn wir an das Wort bleiben denken, denken wir alle an Johannes 15, der Weinstock, die Reben. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht, es kann gar nicht anders sein. Wer in mir bleibt, achtet darauf zu bleiben. Bleibet in mir, sagt Jesus, nachdrücklich, ganz intensiv und sagt, wenn ihr nicht in mir bleibt, ihr werdet keine Frucht bringen. Und es bleibt nichts anderes übrig, als dass diese Äste beschnitten werden, damit sie schließlich doch mehr Frucht bringen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich meine, diese Aussage, Jesus ist ja immer radikal. Er sagt, bleibt in mir, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir Menschen denken, wir Christen auch denken sehr oft, okay, bleiben ist schön und gut, aber getrennt von ihm kann ich eine Menge tun. Ja? Können wir nicht, gemäß dem Wort von Jesus. Wir können auch nicht die Art von Jesus, wie er liebte und wie er möchte, dass wir lieben, umsetzen, es sei denn, wir bleiben in ihm. Das Geheimnis wahrer Liebe ist die entschlossene Bereitschaft, mit ihm verbunden zu bleiben. Und das ist jetzt nicht das Thema heute Morgen, aber es ist das, was uns nicht nur selbst am Leben erhält, sondern uns dazu befähigt, den höheren Weg zu gehen, damit diese Welt den Himmel auf Erden erlebt. Also, wir werden vollendet in der Liebe, indem wir erkennen, indem wir glauben und indem wir bleiben. Ich möchte am Schluss einen ganz kurzen praktischen Gedanken weitergeben, also den ich selbst praktiziere, der mir selbst eine Offenbarung wurde, den irgendwie Gott mir aufs Herz legte, als ich ein junger Christ war. Und es ist nicht die einzige Möglichkeit, das so zu praktizieren, aber es ist doch, hat mir immer wieder geholfen. Ich weiß nicht, wie ihr es euch geht, aber es ist sehr hilfreich, sich gewisse einfache, einprägsame Sätze oder Worte anzueignen, die jederzeit abrufbar sind. Und das gibt es zum Beispiel auch so im Militär. Wenn wir an eine militärische Einheit denken, die lernen das. Und da gibt es so ganz prägnante Sätze. Die sind so einfach, die können Sie abrufen, abspulen. Das ist nicht kompliziert, aber sehr bedeutsam. Und warum ist das so? Das ist so, damit man handlungsfähig bleibt. Weil wenn man in stressvolle Situationen kommt, wenn man unter Druck kommt, sagen wir mal so im Kampf ist, an der Front ist, dann willst du nicht denken, oh, was stand da noch geschrieben, Paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Beamtendeutsch und so weiter und so fort. Ja, dann musst du handlungsfähig sein und dann brauchst du Stichworte, die dir sofort parat sind und die dich in deinem Handeln begleiten. Und ihr wisst, im Leben gibt es unvorhergesehene Dinge noch und nöcher. Der Alltag bietet unglaubliche Spannungspotenzial. Ja, in einem Moment ist alles schön und gut und entspannt und plötzlich im nächsten Moment ist das Chaos da. Kennt ihr das?
Ja.
Okay, gut. Herzlichen Glückwunsch im Leben, im wahren Leben. Das Leben, das echte Leben, das hat eben Turbulenzen. So ist es eben. Aber Gott hilft uns, gibt uns Weisheit, mit diesen Turbulenzen umzugehen. Und ich habe so einen kurzen, gebe ich euch jetzt einfach weiter, praktisch. Du hast vielleicht andere Weisheiten, die du weitergeben würdest an dieser Stelle. Das hat mir immer wieder geholfen in solchen Situationen. Und zwar sind das drei Worte eigentlich nur, oder vier in dem Fall. Ich muss, ich kann, ich will. Ich muss, ich kann, ich will. Ja? Muss, kann, will. Und in Bezug auf Vergebung bedeutet das zum Beispiel, oder jemanden zu lieben, bedeutet das, ich muss. Liebe ist keine Option, es gibt ja keine Ausrede für uns. Ein Jünger Jesu ist dazu berufen, Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Der höhere Weg ist eben auch ein Gebot. Wir haben gar keine andere Option, deswegen ich muss. Ich kann gar nicht anders als zu lieben, als zu vergeben. Wenn es das allein wäre, dann wäre es nicht genug, weil es gibt dieses zweite Wort, ich kann. Warum kann ich das sagen? Ich kann lieben, ich kann vergeben, ich kann dem anderen, mich mit dem anderen versöhnen, weil, das haben wir uns in der letzten Sonntag angesehen, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist durch den Geist in mein Herz. Das ist eine Realität. Das Reservoir der Liebe Gottes ist nicht irgendwo auf einer Konferenz zu finden oder irgendwo, es ist in meinem Herzen. Gegeben durch den Heiligen Geist. Hier ist eine Ressource, eine Quelle in mir, die mich befähigt, wenn ich sie anzapfe, wenn ich es verstehe, sie anzuzapfen, die mich befähigt, täglich in Vergebung zu leben, täglich Liebe weiterzugeben, auch wenn es nicht liebenswerte Momente sind. Ich kann lieben, weil er mich dazu durch seinen Geist befähigt hat, nicht wird, sondern hat. Das Reservoir ist da. Ich muss es nur ergreifen. Und das dritte Wort, ich will. Ja, das ist so diesen Satz, den ich sehr oft gebrauche. Ich muss, ich kann, ich will. Weil ich will, das drückt aus, dass man erkannt hat, dass es das Beste ist, dass man das möchte. Nicht nur, weil man muss, nicht nur, weil man als Christ eben sich so verhält, sondern weil man das will. Und warum will ich es so? Weil ich ein Jesus-Nachfolger bin, weil ich so leben will, wie Jesus lebt. Nicht anders. Ich will nach seinen Grundsätzen, Maßstäben leben. Und ich möchte zurückkommen hier an dieser Stelle am Schluss zu 1. Korinther 13, weil die Verse, die wir gelesen haben, die uns Christine vorgelesen hat, ich möchte hier nochmal diese Verse sagen, weil alles, was hier gesagt wird, ist eigentlich eine Beschreibung Gottes. Es ist eine Beschreibung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist eine Beschreibung der Dreieinigkeit. Es ist eine Beschreibung, wer Gott ist. Und wenn wir überlegen von der Aussage, Gott ist Liebe, dann könnte man auch sagen, man könnte hier in 1. Korinther 13 jedes Wort, jedes Mal, wenn dort Liebe steht, dieses Wort austauschen mit dem Wort Gott. Stimmt's? Dann würde das nämlich dann so klingen. Gott ist langmütig. Gott ist gütig. Gott neidet nicht, Gott tut nicht groß, er bläht sich nicht auf, er benimmt sich nicht unanständig, er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet Böses nicht zu, er freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit, er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles. Gott vergeht niemals, alles andere wird vergehen, er ist ewig. Warum sage ich das hier? Ich will vergeben, ich will lieben. Warum? Weil es göttlich ist, weil es sein Charakter ist, weil Jesus dementsprechend gehandelt hätte. Und deswegen will ich das auch tun. Und deswegen dieses Wort, dieser Satz, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ist eine gute Sache, weil es gibt uns eine Führung in solchen Situationen, dass wir überlegen, diese Situation ist jetzt so verrückt, die ist jetzt so negativ, die ist so vergiftet, da sind so viele böse Sachen gelaufen, so schlechte Worte gesprochen worden. Wie würde Jesus jetzt in dieser Situation reagieren? Das will ich auch. Ich will. Ich weiß, dass Jesus in jeder Situation Vergebung gesprochen hat, vergeben hat, freigesetzt hat, Wahrheit geliebt hat. Und das ist das, was ich auch will. Ich muss. Ich kann und ich will. Und das führt uns zum Abendmahl. Damit möchte ich enden heute Morgen. Und das soll so der Höhepunkt sein unseres Summer of Loves. Und wisst ihr, dieses Abendmahl, wenn man darüber nachdenkt, das ist so schlicht, so einfach. Es ist einfach Brot und es ist Traubensaft, die Frucht des Weinstocks. So simpel hier aufgestellt. Und Jesus sagte von diesem Mahl, so oft ihr davon esst, so oft ihr davon nehmt, tut ihr es zu meinem Gedächtnis. Ihr richtet euer Herz, eure Gedanken, euer Leben neu auf mich aus. Das ist ein Bundesmahl. Das ist das, wo Jesus, das ist ihm so wichtig, weil er sagte, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das mit euch zu teilen, mit seinen Jüngern damals, einige Tage oder einen Tag vor seiner Kreuzigung. Und es war ihm so wichtig, dieses schlichte einfache Mal, weil es nicht nur ums Essen geht, nicht nur um natürliche Speise, sondern es geht um diesen geistlichen ewigen Bund. Wie wir das gesagt haben, erkennen von Angesicht zu Angesicht, intime Gemeinschaft, glauben und in ihm bleiben. Darum geht es heute Morgen. Und mit diesen Gedanken möchte ich einfach nochmal beten und uns dann einladen, auch zum Tisch zu kommen und miteinander Brot zu brechen. Danke, Herr, danke für das Werk der Erlösung. Danke, dass wir heute feiern können. Danke, dass wir diesen Summer of Love einfach in dieser Zeit, in der wir leben, uns erinnern können, wer du bist. Du bist Liebe. Gott ist Liebe. Und wir haben erkannt und geglaubt und bleiben in deiner Liebe. Danke für dieses Mal. Ich bete, dass es zu übernatürlichen Begegnungen kommt, mit Gefühlen, ohne Gefühlen, mit Tränen, ohne Tränen heute Morgen. Wie auch immer, aber wir wissen, du begegnest uns in diesem Mal, in Jesu Namen. Amen.
I could sing of your love forever.